Hallo. Guten Morgen. Okay, ich brauche noch einen Moment hier. Okay. Schön, euch heute zu sehen. Ich habe am Freitag viele der Männer gesehen. Wer war da bei der Männertag? Ja, come on. Der Männertag war großartig. Wir haben so viel Spaß gehabt, so viele große Steine abgeheben. Abgehebt? Abgeheben. Aufgehoben. War so viel Spaß. Und Vasili, ist er mit den Teens? Mit dem Teens, ja. So, Vasili war der Stärkste. Der Stärksten von uns. Vasili hat die Kraftwettbewerber gewonnen. Er hat die riesigen Steine, die wir hatten, leicht aussehen lassen. Er hat diese Steine abgehoben und dann über Kopf abgehoben. War krass. Wow. Vasili ist stabil. Stabil. Mein Predigt heute heißt salzig und stabil. Vasili ist stabil. Und ich möchte Vasili einen besonderen Shoutout geben. So, vielleicht Nadia kann dieses Shoutout zu ihm bringen. Aber das Thema war echte Stärke. Und wir diskutierten darüber, dass echte Stärke nicht nur körperliche Kraft ist. Es ist die Kraft, die Gott uns gibt, um Dinge zu tun, die ihm wichtig sind. Dinge wie seine Frau oder seine Kinder zu lieben oder Jesus treu zu bleiben. Am Freitag war Vasili mit seinem Sohn Vadim da. Auch Vadim versuchte, die riesigen Steine und Gewichte zu heben, aber für ein Teen waren sie sehr schwer. Also Vasili hat mit Vadim beigestanden und ihm geholfen. Er hat ihn ermutigt, ihm Anweisungen gegeben und sich mit ihm gefreut, als er es geschafft hat. So, Vasili hat körperliche Stärke und echte Stärke gezeigt. Und ich bin für Vasili sehr dankbar und für alle die Brüder, die waren da. Okay, so unser heutigen Predigt. Logos, unsere Serie Logos geht weiter. Und wir sprechen heute über Logos salzig und stabil. Ja. Und heute werden wir uns mit dem Kolosserbrief befassen. Wir werden uns mit Exegese beschäftigen, also der Bibelauslegung. Wir werden etwas über den kulturellen Kontext von Kolossee lernen. Und wir werden uns drei praktische Ratschläge ansehen, die Paulus ihnen gegeben hat, um treu zu bleiben. Und dann werden wir das Gelernte auf unsere Evangelisation anwenden. Okay? So, Oktober ist Missions Month, ja? Und so mein Predigt ist beschäftigt mit Missions, ja? Okay. So, Logos, salzig und stabil. Das kommt aus Kolosser 4. Lesen wir die Verse 2 bis 6. Und hier möchte ich die Schlachter-Übersetzung verwenden. Sorry. Ich weiß, dass manche Leute es nicht mögen, weil es klingt sehr alt, aber Schlachter hat die beste Übersetzung des Griechischen in diese Passage, in meiner Meinung. Okay? Ist das in Ordnung? Okay, cool. Ich kann es verstehen und wenn ich es verstehen kann, dann können es auch deutsche Muttersprachler. Okay? So, Felix wird für mich vorlesen. Kolosser 4, 2 bis 6.
Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung.
Wait, wait. Könnt ihr hören? Ist nicht an.
Warum nicht?
Es ist an.
Es ist an, es ist nicht
Ah, there we go. Besser.
Ah.
Okay.
Nochmal.
Danke, Felix.
Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit, denen gegenüber, die außerhalb sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.
Danke. Also beginnen wir mit unserer Exegese, okay? Vers 6 spricht hier von unserem Wort. Einige Übersetzungen sagen, deine Worte oder deine Rede oder deine Gespräche. Aber das Griechische hat hier ein besonderes Wort. Was ist das? Logos, sehr gut, Logos. Wörtlich heißt es auf Griechisch das Wort von dir. Singular, das Wort von dir. Okay? Haben wir darüber gesprochen, dass Jesus der Logos Gottes ist? Voller Wahrheit, Gnade, Weisheit und göttliche Kraft. Aber auch der Logos von uns, unser Wort als Christen, hat Kraft. Heute sprechen wir also über die Kraft des Logos, Logos also Christi, die durch uns und in unseren Worten, unseren Logos wirkt. Okay? Okay. Aber wenn die Worte Christi durch uns stark sein sollen, dann müssen wir stark, wie Vassili, in den Worten Christi sein. Ja? Wir müssen von Evangelium erfüllt und stark darin sein. Salzig und stabil. Heute werden wir uns darauf konzentrieren, wie wir in unserem Glauben standhaft bleiben können. Selbst in einer Welt, die ihn herausfordert. Genau dabei hat Paulus den Kolossern geholfen. Und in meiner nächsten Predigt, nächste Woche, werden wir zu Kolosser 4 zurückkehren, um zu sehen, wie wir in unserer Evangelisation gegenüber Außenstehenden noch effektiver sein können. Okay? So zwei Teile des Missions. Heute und nächste Woche auch. Okay? Es ist jedoch interessant, dass es in diesem Abschnitt um Evangelisation, das ist so schwer für mich, um Evangelisation geht, Paulus uns aber zum Beten aufruft. Warum? Ich habe für euch heute einen Minipunkt. Boom, Minipunkt. Einen Minipunkt für euch. Göttliche Kraft. Die Logos Jesus hat göttliche Kraft. Die Logos, ich meine Jesus. Jesus, Logos, hat göttliche Kraft. Und auch wir haben Zugang zu göttlicher Kraft. Paulus fordert sie auf, für die Mission zu beten. Wir sollten darum beten, dass wir offene Türen haben, um mehr Menschen zu begegnen. Betet für die Leiter und Pastoren, wie Paulus hat gefragt. Amen. Aber auch als Jünger solltet ihr immer darum beten, dass Gott euch Türen öffnet, damit euren Glauben weitergeben könnt. Damit ihr jemanden in die Gemeinde einladen könnt. Hab keine Angst, ja? Aber wann hast du das letztes Mal? Meldet nicht. Okay? Hypothetische Frage. Wann hast du das letzte Mal einen Freund mit in die Gemeinde genommen? Wenn das schon lange her ist, lass mich dich fragen. Wann hast du das letzte Mal zu Gott gebetet, dass er dir eine Tür öffnet, damit du jemandem das Evangelium verkünden kannst? Fangt dort an. Betet dafür und schau, was Gott tut. Durch das Gebet haben wir Zugang zu göttlicher Kraft, die Wunder vollbringt. Okay, das ist das Ende meines Minipunkts. So, boom, Kolosser 4. Zurück zu unserer Exegese. In diesem Abschnitt geht es nicht um das Gebet, sondern um die Evangelisation. Es geht darum, wie wir mit Menschen über Jesus sprechen. Habt ihr die Parallele hier bemerkt? In Vers 3 heißt es, betet für mich um Gelegenheiten zur Verkündigung des Evangeliums. Und in Vers 4 heißt es, betet, dass ich das gut mache. Dann wechselt er vom Thema Ich zum Thema die Gemeinde. In Vers 5 heißt es, hey, auch ihr habt Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden, mit Außenstehenden zu sprechen, also denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Genau wie ich, Paulus, damit gut umgehen muss, müsst ihr das auch. Am Ende der Predigt werden wir darüber sprechen, nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie Vers 5 und 6 sieht für uns aus. Aber hey, eine kurze Ankündigung. Auf deine Sitzplätze sind diese Einladungskarte. Jedem Sitzplatz liegen 2 Einladungskarten für die Gemeinde aus. Ich wollte euch helfen, Gelegenheiten zur Evangelisierung zu nutzen. Oh, man. Mission? Kann ich einfach Mission sehen? Mission? Das ist Mission? Zu Mission zu nutzen. Okay. Mit einer Einladungskarte ist das so einfacher, ja? So, ich habe alle 2 davon bekommen. Verteilt sie diese Woche. Okay? Ladet diese Woche 2 Personen ein. Auf der Rückseite ist Platz, auf der Rückseite der Einladungskarte, ja, ist Platz, um euren Namen, eure Handynummer oder Informationen zum Bibelkreis zu schreiben. Es wäre großartig, wenn immer mehr Menschen hierher kämen, um das Wort Gottes zu hören. Das wird jedoch nur gesehen, wenn immer mehr Jünger Jesu ihre Worte nutzen, um das Evangelium zu verbreiten. Aber Paulus sagt nicht, dass man Einladungskarten verteilen soll. Okay. Obwohl ich denke, dass er das gerne getan hätte. Er sagt, wir sollten gute Gespräche mit Menschen führen. Und ich stimme ihm zu. Ich möchte nicht, dass ihr Karten an Leute verteilt, als waren es Uber Eats Gutscheine. Okay? Ich möchte, dass die Menschen die Liebe der Gnade spüren, das Salz schmecken und sagen, das war mal etwas anderes. Davon müsste ich mehr. Ich will das. Okay. Betrachten wir nun die Gemeinde in Kolossee und die Umstehende, unter denen Paulus diesen Brief schrieb und wie sich dies auf unsere Gemeinde übertragen lässt. Okay, so Teil 2, kultureller Kontext in Kolossee. Kolossee war eine Stadt in Kleinasien, also in der Türkei. Diese Stadt war berühmt für das, was Gelehrte als kolossische Religion bezeichnen. Okay? Der Kolosser glaubten an einen hohen Gott, der über allen Göttern stand. Okay? Manchmal nannten sie ihn Pan. Pan. Pan bedeutet alles. Ja? Wie Pantheon. Okay? Pan, alles. Sie glaubten, dass dieser Gott, Pan, eine Mischung aus allen Göttern sei. Im Gegensatz zu den Römern, die sagten, alle Götter können nebeneinander existieren, also wer Ehre, wenn du willst, sagten die Kolosser, alle Götter sind eine Version von Pan. Okay, versteht ihr die Unterscheidung hier? Okay. Sie sagten, Pan ist so groß und komplex und unfassbar, dass es Pans Wille ist, sich auf unterschiedliche Weise zu manifestieren. Pan ist es egal, ob die Menschen in Ägypten ihn anders verehren als die Menschen in Griechenland, Israel oder Rom. Für Pan ist das egal. Diese Idee nennt man Theokratie. Theokratie. Okay? Neues Wort. Theokratie. Theokratie ist die Verschmelzung verschiedener Gottheiten oder ihre Eigenschaften zu einer einzigen, zusammengesetzten göttlichen Gestalt in den Köpfen der Gläubigen. Okay, ist das deutlich? Nicht wirklich, aber vielleicht. Okay, eine Verschmelzung verschiedener Gottheiten. Die kolossische Religion sagte also, verehre jeden Gott, den du willst, solange du dir bewusst bist, dass wir alle Pan verehren. Kommt euch das bekannt vor? Erleben wir das in unserer Kultur? Na klar, ja. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Comic von vor ein paar Wochen, ja? Wenn nicht, hier sind unsere Predigt auf unserer YouTube-Seite. Einfach anschauen und dann willst du diese Comic sehen, okay? Hier so, die Menschen behaupten in unserer Welt, dass jede Religion nur einen Aspekt Gottes sieht, so wie die Wissenschaftler mit dem Elefanten hier. Aber das ist nicht das, was wir glauben. Jesus sagt, nein, ich bin der Elefant. Keiner von euch weiß, was Gott ist, weil ihr nicht von Gott seid. Aber ich bin es. Ich bin von Gott. Ich sehe das ganze Bild. Ich bin der Elefant. Das ist Jesus. Okay? Hier ist noch eine Slide. Hier ist ein Bild von Jesus, Krishna und Buddha, die alle zusammen im Himmel wandeln. Wow. Die Menschen behaupten, sie seien alle Botschafter der Wahrheit gewesen. Diese Menschen sagen, man könne jeder Religion folgen, die man möchte, solange man ein guter Mensch sei. Und diese drei würden dafür sorgen, dass man in den Himmel komme. Habt ihr das gehört? Ja, na klar. Das ist genau wie bei der kolossischen Religion, in der man sagte, dass alle verschiedenen Religionen nur einen flüchtigen Einblick in das wahre Wesen Gottes geben. Keiner ist falsch, aber keiner hat ganz recht. Das sagen die Menschen heute auch über die großen Religionen. Aber das ist nicht möglich. Diese Religionen können nicht koexistieren. Wenn jemand das behauptet, ist er in religiösen Fragen ungebildet. Jesus sagt ganz klar, niemand kommt zum himmlischen Vater, außer durch mich. Buddha hingegen sagt, es gibt keinen himmlischen Vater. Ups, das passt nicht zusammen. Mohammed sagt, Jesus sei ein wahrer Prophet gewesen, aber nicht Gottes Sohn. Jesus sagt, er sei Gottes Sohn gewesen. Ups, das ist ein Problem. Das bedeutet, dass der Gott, den Jesus predigte, und der Gott namens Allah, von dem Mohammed sprach, nicht derselbe sind. Okay, ich werde gleich mehr dazu sagen. Aber denkt einmal an Kolossee. Welchen Einfluss hatte das eurer Meinung nach auf die Gemeinde dort? Sie hatten zu kämpfen. Und wir können das nachempfinden. Paulus schrieb ihnen in Kapitel 1, Vers 23. Und ich glaube, ich habe keine Folie für diese. So, einfach hören oder lesen auf dein Handy. Aber wir lesen Kolosser 1, 23. Und jetzt können wir die Einheitsübersetzung benutzen.
Is that the one you do? It's right there. Yeah. All right. Seid ausdauernd im Gebet. No, wait a minute.
We had that one. Doch already. Müsst ihr im Glauben bleiben.
Wait a minute. I'm so sorry.
Soll ich es lesen?
Ah, doch müsst ihr im Glauben bleiben. Sorry. Fest und in ihm verwurzelt, und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, abbringen lassen. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet, und ich, Paulus, bin sein Diener geworden.
Das hat Paulus an die Gemeinde in Kolossee geschrieben, im Kapitel 1, 23. Und Paulus wollte, dass sie stark sind und standhaft bleiben. Er wollte nicht, dass sie ihren Glauben verlieren, sondern dass sie an dem Evangelium festhalten, wie es gepredigt würde, und nicht an einer von Hass geprägten, theokratischen Version davon. Und Gemeinde, das wünsche ich mir auch für euch. Es ist schwer, in einer Welt zu leben, die einem sagt, dass alle Religionen gleich sind und dass man arrogant ist, wenn man glaubt, Gott zu kennen. Dieses Gefühl kennen wir. Sie hatten damit zu kämpfen, genau wie Christian heute. Deshalb hat Paulus diesen Brief, Kolosserbrief, geschrieben, um sie daran zu erinnern, wer Jesus ist, und um sie gegen falsche Lehren zu stärken. Lasst uns also etwas lesen und schauen, was Paulus sagt, das uns heute helfen kann. Das ganze Buch, Kolosserbrief, ist wunderbar und dauert nur etwa 15 Minuten zu lesen. Ich empfehle euch also, dass ihr euch Notizen zu dem macht, was ich gleich sagen werde, und es dann morgen selbst lest. Okay? Das ist eine perfekte Kraftzeit. Ich werde jetzt, hoffentlich, gute Sachen predigen, aber es ist ziemlich dicht, also macht euch Notizen, bitte. Seid ihr bereit? Okay. Drei Dinge, die Paulus schreibt, über die ich kurz sprechen möchte. Eins, Jesus ist die Fülle Gottes. Zwei, lass dich nicht von spirituellen Erfahrungen täuschen. Drei, lass dich nicht von religiöser Hingabe täuschen. Okay. Das erste hier. Zunächst einmal schreibt Paulus, dass Jesus der Höchste und die vollkommene Verkörperung Gottes ist. Jesus ist die Fülle Gottes. Schaut euch diese Verse an, und ich werde Einheitsübersetzung wechseln. Okay?
Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten.
So, ihr könnt morgen die ganze Kolosserbrief lesen, aber was sagt Paulus hier? Jesus ist die Fülle Gottes. Jesus ist keine Teiloffenbarung Gottes. Wir brauchen Bude nicht, um zu verstehen, wer Gott in Asien ist. Jesus ist dort genauso Herr wie hier. Wir brauchen Mohammed nicht. Jesus hat bereits die Fülle Gottes offenbart. Wir brauchen Krishna nicht. Es wird keinen weiteren jüdischen Messias geben. Yahweh hat sich bereits in Christus offenbart. Jesus ist die Fülle Gottes. In Anlehnung an den Comic ist Jesus der ganze Elefant. Okay. Zweitens, wir können das glauben, dass Jesus die Fülle Gottes ist. Aber wenn wir dann von den religiösen Erfahrungen anderen Menschen hören, kann uns das verwirren. Lass dich nicht von spirituellen Erfahrungen täuschen. Man hört zum Beispiel von Menschen, die in einer anderen Religion angehören, oder vielleicht sogar von Christen mit unterschiedlichen Überzeugungen. Und sie erzählen von diesen eindrücklichen religiösen Erfahrungen. Und dann ringen wir darum, was soll ich davon halten? Sind sie verrückt? Ist das erfunden? Haben Sie recht? Liege ich falsch? Seht Kolosser 2, Vers 8.
Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und leerem Trug einfängt, die sich nur auf menschliche Überlieferungen stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt berufen, nicht auf Christus.
Es gibt alte Überlieferungen und elementare Prinzipien in dieser Welt. Aber diese zu befolgen, macht weder eine Religion noch einen Menschen richtig. Was meine ich damit? Es gibt andere Religionen, die anständige Moral lehren. Das ist keine Überraschung. Die universelle Moral ist ein Argument für die Existenz Gottes, nicht gegen das Christentum. Viele andere Religionen sagen, dass Gebet, Fasten, Gemeinschaft und Meditation gut für den Menschen sind. Bedeutet das, dass jede Religion, die diese Praktiken beinhaltet, von Gott stammt? Nein! Gott hat die menschliche Natur unter Berücksichtigung dieser Dinge geschaffen. Viele Menschen in der Antike entdeckten diese Praktiken als Traditionen und Quellen der Gesundheit und Kraft. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen, wenn es in anderen Gruppen solche alten Praktiken gibt. Diese Dinge bedeuten nicht, dass sie Gott kennen. Und sie bedeuten ganz sicher nicht, dass ihnen vergeben würde. Denkt daran, keine Moralvorstellungen und keine spirituellen Rituale machen euch heilig. Nur Vergebung. Andere Religionen können alle Rituale haben, die sie wollen. Ohne Jesus haben sie keine Vergebung. Siehe weiter hier in 2, 18 bis 19.
Niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich gefällt in Unterwürfigkeit und Verehrung, die er den Engeln erweist, der als Eingeweihter mit Visionen prahlt und sich ohne Grund nach weltlicher Art wichtig macht. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst.
Okay, wir sind noch in Teil 2. Lass dich nicht von spirituellen Erfahrungen täuschen. Und mit diesem Teil weiß unsere westliche Welt nichts anzufangen. Lass mich etwas sagen, worüber die Bibel klar ist, was wir aber oft vergessen. Es gibt eine ganze spirituelle Realität jenseits dessen, was wir sehen. Die Bibel sagt uns, dass es Engel und Dämonen gibt und dass Menschen sie verehren. Es gibt wahre und falsche Geister, die versuchen, uns zu täuschen. Satan gibt vor, von Gott zu sein, um Menschen in die Hölle zu bringen. Das steht in der Bibel. Das ist unsere Realität. Manche Menschen, die falschen Religionen folgen, haben spirituelle Erfahrungen gemacht. Sie hatten Visionen, die sie dazu veranlassten, einem Glauben zu folgen. Wie Paulus sagt, erfreuen sich diese Menschen an ihrem Glauben, haben echte Ehrfurcht vor dem, was sie verehren und prahlen sogar mit ihren spirituellen Erfahrungen. Paulus sagt nicht, dass sie diese Erfahrungen nicht machen. Vielmehr scheint er sich sicher zu sein, dass sie das tun. Aber er sagt, dass sie in Wirklichkeit unspirituell sind und keine Verbindung zu Jesus haben. Sie sind von Gott getrennt. Wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, wie in Vers 19 beschrieben wird, sind diese Dinge sehr verwirrend und verleiten uns zum Zweifeln. Hör mir zu. Wir sollten jede Religion anzweifeln, die sich auf die Offenbarung einer einzelnen Person stützt. da Visionen auch von bösen Geistern stammen können. Okay? Es geht schärfer, spicier. Seid ihr bereit, ein bisschen schärfer zu sein? Spicy? Salzig? Salziger? Okay, kommt hier der Salz. Mohammed war ein Mann, der eine Offenbarung hatte. Und jetzt glauben ihm 2 Billionen Menschen. Milliarden. 2 Milliarden Menschen. Ja, 2 Milliarden Menschen. Ich bezweifle nicht, dass er eine Vision hatte. Ich bezweifle nicht. Vielleicht hat er sogar eine Stimme gehört, die behauptete, Gott zu sein. Aber wisst ihr, wo er war, als er seine Offenbarung empfing? Wo war da mit ihm? Er war allein in einer Hülle. Er war ganz allein. Und seine Botschaft widerspricht der von Jesus. Er behauptet, der Engel Gabriel habe ihm die Botschaft überbracht. Aber wisst ihr, wer Gabriel noch gesehen hat? Niemand. Das macht ihm nicht falsch, aber wir sollen zweifeln. Wisst ihr, wer bei Bude war, als er die Erleuchtung erlangte? Niemand. Er war ganz allein. Und seine Version der Erleuchtung stimmt nicht mit der von Jesus überein. Wisst ihr, war bei Joseph Smith aus Amerika, Amerika. Wer bei Joseph Smith, dem Gründer der Mormonismus war, als er im Wald von Jesus selbst, getroffen würde? Wer war auch da? Niemand. Und seine Botschaft widerspricht der von Jesus. Wisst ihr, wer den auferstandenen Jesus gesehen hat? Ja, wir wissen. Hunderte von Menschen. Hunderte. Das ist mehr als niemand, oder? Viel, viel mehr. Wisst ihr, wer der Bibel geschrieben hat? Dutzende von Menschen, die sich alle über die Offenbarung einig waren, die sie von Gott erhalten hatten. Diese anderen Religionen basieren allein auf der Vision eines einzigen Mannes. Unsere basiert auf dem Zeugnis hunderter Menschen, die Jesus tot gesehen haben und dann 3 Tage später wieder lebendig. Wow! Unsere Botschaft kommt nicht von einem falschen Geist, sondern vom auferstandenen Jesus. Erklärt das mal. Wenn nur ein Mann ihn gesehen hätte, würden wir sagen, er irrt sich oder ist verrückt. Wenn nur Petrus, Jakobus und Johannes ihn gesehen hätten, würden wir vielleicht sagen, sie seien alle betrunken oder müde gewesen. Aber 11 nüchterne Männer Gottes, die Jesus gut kannten und ihn mit ihnen im Haus sahen, das lässt sich schwer beistreiten. Hunderte von Menschen, die ihn leben sahen, nachdem sie ihn zweifellos tot gesehen hatten? Das ist die Wahrheit. Wenn du wissen willst, warum das Christentum eindeutig wahr ist, dann beschäftige dich mit der Auferstehung. Der Teufel kann wie ein Engel Gottes erscheinen, aber nur Gott selbst kann jemanden nach 3 Tagen von der Toten auferwecken. Wenn das passiert ist, haben wir recht und alle anderen liegen falsch. Ich habe kein Problem damit, das zu sagen, denn Jesus sagt, dass sie alle hereinkommen können, aber nur durch ihn. Christentum ist nicht exklusiv. Wir sind sehr, sehr, sehr inklusiv, aber nur durch
Jesus.
Sie, die Ungläubige, müssen ihre falschen Güter beiseite lassen und an Jesus glauben. Okay, damit kommen wir zum dritten Punkt. Ich rede von religiöser Disziplin. Lass dich nicht von religiöser Hingabe täuschen. Kolosser 2, 20 bis 23.
Wenn ihr mit Christus, den Elementarmächten der Welt, gestorben seid, warum lasst ihr euch dann, als würdet ihr noch in der Welt leben, vorschreiben? Berühre das nicht, iss das nicht, fass das nicht an. Das alles wird verbraucht und dadurch vernichtet. Menschliche Satzungen und Lehren sind es. Man sagt zwar, in ihnen liege Weisheit, es sei freiwillige Frömmigkeit und Unterwürfigkeit, den Leib nicht zu schonen. Doch das bringt keine Ehre ein, sondern dient nur zur Befriedigung irdischer Eitelkeit.
Okay, manchmal sind wir von religiöser Disziplin beeindruckt und denken, Mann, vielleicht ist an dieser Religion doch etwas dran, wenn ihre Anhänger so fromm sind. Das habe ich gedacht. Mein Vater fragte mich einmal, hey, was weißt du über Mormonen? Ich weiß nicht alles, woran sie glauben, aber sie sind ihrem Glauben treuer als die meisten Christen. Wenn sie so treu sind, haben sie vielleicht recht. Ein Überfahrer hat mir gegenüber einmal dasselbe Argument in Bezug auf den Islam vorgebracht. Er sagte, wir Muslime beten 5-mal am Tag, fasten jeden Ramadan, essen kein Schweinefleisch, trinken keinen Alkohol. Wir sind engagierter als ihr Christen. Das bedeutet, dass unser Glaube größer ist als eure, weil wir etwas Größeres haben, an das wir glauben können. Radikal zu sein ist jedoch nicht gleichbedeutend mit echt. Radikal zu sein ist jedoch nicht gleichbedeutend mit echt. Menschen sind in vielerlei Hinsicht radikal. Davon viele sind nicht religiös. Die Menschen widmen sich mit größer Hingabe ihrer Fitness oder ihrer Ernährung. Die Menschen widmen sich mit großer Hingabe ihrer Arbeit oder ihrer Lieblingsfußballmannschaft. Die Menschen widmen sich radikalen Dingen, ohne dass es dafür eine göttliche Rechtfertigung gibt. Menschen schaffen diese Regeln, um ihnen zu folgen, im Fitnessbereich, bei der Arbeit oder in der Religion. Aber es sind nur menschliche Gebote. Sie erscheinen als Weisheit und sind sogar voller Demut und Opferbereitschaft. Aber sie bringen keine Ehre. Es ist nur Eitelkeit. Es ist eine Demonstration von Disziplin, auf jeden Fall. Aber radikal zu sein bedeutet nicht, dass es echt ist. Okay. Danke. Das waren die drei praktischen Punkte, die Paulus der Gemeinde in Kolossee gegeben hat. Und ich hoffe, sie waren hilfreich für euch. Jesus ist die Fülle Gottes. Lass dich nicht von spirituellen Erfahrungen täuschen. Lass dich nicht von religiöser Hingabe täuschen. Kolossee hatte mit genau denselben Denkweisen zu kämpfen, denen wir jeden Tag bei Ungläubigen begegnen. Und Paulus sagt, seid stark und glaubt nicht den Lügen. Seid salzig und stabil. Nicht nur Paulus wollte, dass wir salzig bleiben. Jesus wollte das auch. In Lukas 14 hat Jesus gesagt,
das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man ihm die Würze wiedergeben? Es taugt weder für den Acker noch für den Misthaufen. Man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Bleib salzig. Jesus wusste, dass sein Volk in der geistlichen Schlacht eingegriffen werden würde. Jesus hat es gewusst. Paulus hat es gesehen. Wir erleben es. Gemeinde, wir haben jedoch eine Mission. Jesus kam auf der Erde, der Logos Gottes, um die Wahrheit Gottes zu lehren und Leben zu geben. Um Kinder Gottes zu machen. Und nun ist diese Mission unsere Aufgabe. Wir müssen fest an Jesus als der Wahrheit festhalten. Wir müssen fest am Evangelium festhalten. Und wir müssen immer bereit sein, mit anderen über ihn zu sprechen. Jesus ist der Logos. Aber auch haben wir den Logos. Auch unsere Worte sind wichtig. Und unsere Worte sollten genauso voller Zuversicht, Gnade und Wahrheit sein wie die Worte Jesu. Wenn wir das schaffen, können wir andere so leben wie Jesus und ihnen so helfen wie er. In meiner nächsten Predigt, nächste Woche, werden wir uns noch praktischer damit befassen, wie man tatsächlich Gespräche führt, die volle Weisheit, Gnade, Salz und Antworten sind, wie Paulus es uns in Kolosser 4 sagt. Aber für den Moment hoffe ich, dass euer Glaube gestärkt ist und ihr das Gefühl habt, dass ihr mit mehr Zuversicht in eurem Glauben hier hinausgehen könnt. Gewürzt mit ein wenig Salz und stabil. Lasst uns nun für das Abendmahl beten und über die Kraft nachdenken, die wir durch Jesus und die Erlösung haben. Gott, du hast deinen Logos in diese Welt gesandt, um uns Licht und Leben zu bringen. Dieser Logos, dein Sohn Jesus, starb für uns, damit uns vergeben werden könnte. Und du hast ihn von den Toten auferweckt, damit wir wissen, dass er von dir stammt. Er ist nicht nur ein Teil einer Gottheit oder ein Aspekt von dir, er wird deine Fülle. Du hast uns dein ganzes Selbst gegeben. Ich verstehe nicht einmal, was das immer funktioniert, aber ich weiß, dass ich, wenn ich die Liebe Jesu zu mir sehe, deine Liebe zu mir sehe. Danke für das Opfer, das du gebracht hast, um mich zu retten, um uns alle zu retten und um uns allen zu zeigen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Licht ist. Der einzige Weg zu dir. Ich danke dir für das Brot und den Saft, die wir zum Gedächtnis an ihn zu uns nehmen. Amen.